Deutschlandfunk, Andruck.
Das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen meldete kürzlich, dass derzeit weltweit mehr als 100 Millionen Menschen auf der Flucht sind. Ein neuer Höchststand. Diese Menschen fliehen etwa vor Kriegen und Konflikten, vor Hunger, Dürre, Armut oder politischer Verfolgung. Zu ihnen gehören auch die Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer, die seit mittlerweile 4 Monaten vom russischen Angriffskrieg in ihrer Heimat vertrieben werden. Zwangsmigration ist ein Menschheitsthema und eines, das zu vielen politischen Konflikten führt, auch in den Ankunftsländern. Wir sollten Bündnisse statt Grenzen schließen, fordert der Politiktheoretiker Johannes Siegmund. Er forscht zur Flucht in der politischen Theorie und hat gerade einen Essay zum Thema veröffentlicht. Der Titel heißt »Wir Zukunftslosen« und ich habe ihn gefragt, wen er mit den Zukunftslosen meint.
Auf eine Art sind wir alle zukunftslos, also vor allem in Bezug auf die Klimakrise und die Vielfachkrise, in der wir leben, scheint sich die Zukunft irgendwie immer mehr zu verengen. Und das liegt einerseits natürlich daran, dass viele Menschen verschuldet sind und dadurch gar nicht bestimmen können über ihre Zukunft. Und andererseits liegt es daran, dass es so Pfadabhängigkeiten von großen Infrastrukturen gibt. Die Autos sind jetzt da, die Straßen sind gebaut, die Ölpipelines sind da und es ist ganz schwer, dann da wieder rauszufinden. Und auch wenn wir zulaufen auf die Zukunftslosigkeit sozusagen oder auf die Katastrophe, scheint es enorm schwer, da wieder rauszufinden. Aber vielleicht, was entscheidend ist, ist, dass die Katastrophe nicht nur in der Zukunft liegt, sondern für viele Menschen ja schon längst stattgefunden hat. Und darum würde ich sagen, die Zukunftslosen sind paradigmatisch verkörpert in der Figur des flüchtenden Kindes, könnte man sagen.
Es ist ja auch ein Text über Flucht, den Sie da geschrieben haben. Und den Menschen, die ihre Heimat verlassen müssen und die auf der Flucht sind, stellen Sie die Staatlinge gegenüber, die Sesshaften, die aber auch in einer zerbrechlichen Welt leben. Was ist damit gemeint?
Es gibt eine gewisse Euphorie und gleichzeitig eine Panik im Umgang mit Fluchtbewegungen in Europa. Ich habe mich immer gefragt, woher kommen diese massiven Reaktionen? Es werden ja sogar Panzer an Grenzen geschickt und gleichzeitig klatschen Leute am Bahnhof, wenn sie sich an 2015 erinnern. Und ich glaube, diese massiven Reaktionen, die kommen daher, dass es zu einer fundamentalen Verunsicherung kommt, der Sesshaften, der Staatlinge, könnte man sagen, die sich nämlich selbst durch die Augen der Flüchtenden als Staatlinge erkennen. Und das bedeutet, dass sie erkennen, wie abhängig sie sind. Also wie abhängig sie sind von Staaten, von globalen Wirtschaftsstrukturen, von Lieferketten und wie zerbrechlich eigentlich ihr eigenes Leben ist. Und dazu kommt dann vielleicht noch die Reflexion darauf, dass man selber auch eine Fluchtgeschichte hat oder die eigenen Eltern, die eigenen Großeltern, was einen vielleicht immer noch auf eine Art auch über Generationen weiter beschäftigt. Und ich glaube, das will man nicht sehen. Ich glaube, das wollen die Leute nicht sehen. Und darum stürzen sie sich entweder in Hilfsaktionen auf der einen Seite oder in eine klare Abwehrhaltung, wollen die Grenzen schließen und die Flüchtenden weghalten von sich.
Sie haben das jetzt eben schon mal angesprochen, dass Sie Menschen, die zur Migration gezwungen sind, mit einer Analogie zu Kindern, zum flüchtenden Kind beschreiben. Was steckt dahinter? Welcher Gedanke?
Also die Idee ist eben, dass sich in diesen flüchtenden Kindern die Zukunftslosigkeit verdichtet. Weil die Kinder selber haben keine Zukunft in Bezug auf die Klimakatastrophe und die Vielfachkrise, in der wir alle leben auf der Erde momentan. Und gleichzeitig sind sie aber auch diejenigen, die den Untergang ihrer Welt, könnte man sagen, schon erlebt haben und überlebt haben. Also gewissermaßen postapokalyptische Figuren, Menschen, denen ihre ganze Welt genommen wurde, die verwüstet wurde, die verfolgt sind und die deshalb woanders hinfliehen, die aber nicht aufhören zu kämpfen. Und ich glaube, das ist das Entscheidende. Man denkt dieses Kind, dieses Flüchtlingskind häufig humanitär und dann ist es das Kind mit den großen Augen, was Hunger hat und dem man irgendwie helfen muss. Aber gleichzeitig, glaube ich, muss man auch sehen, diese Fluchtbewegungen und diese flüchtenden Menschen sind ja unglaublich aktiv. Es geht ja darum, sich dem Untergang der eigenen Welt entgegenzustellen, wegzugehen, was Neues anzufangen, auch unter Bedingungen der Gewalt handlungsfähig zu bleiben.
Sie beschreiben die Flucht ja auch tatsächlich als politische Handlung. Vielleicht können Sie das ein bisschen erklären, inwiefern das eine politische Handlung ist, seine Heimat unter Zwang zu verlassen.
Also Politik wird ja meistens in so nationalstaatlichen Rahmen gedacht. Ne? Also auch unsere Vorstellungen von Demokratie sind sehr stark an Nationalstaaten gebunden. Und ich denke, was die Flüchtenden uns aufzeigen, ist das, was fehlt auch momentan. Ne? Es fehlen transnationale, globale Reformen von Politik, die auch die großen Vielfachkrisen, in denen wir uns befinden, demokratisch adressierbar machen. Und mein Plädoyer wäre eben, die Fluchtbewegung zu verstehen als politische Bewegung, was gar nicht so schwer ist, wenn man sich das mal anschaut, die politisierten Flüchtlingsbewegungen, die Refugee-Movements, die Bewegung der Sans-Papiers, aber auch die Platzbesetzungen und die Märsche der Non-Citizens und der Refugees beispielsweise von 2015 oder 2012. Ich glaube, dann kann es durchaus einleuchten zu sagen, es geht da um politische Bewegungen. Und was machen die? Ja, die zeigen die Abgründe der beiden vielleicht größten und wichtigsten politischen Strukturen der Moderne auf, ne? Des Nationalstaats auf der einen Seite und des globalen Kapitalismus auf der anderen.
Sie schreiben, dass Flucht auch ein Akt des Ungehorsams sein kann, des Widerstands, auch eine Misstrauenserklärung an die Staaten, aus denen die Menschen sich auf den Weg machen. Ist das also auch eine, ja sagen wir mal, Selbstermächtigung?
Auf jeden Fall. Ich denke, wenn man unter Bedingungen der Gewalt lebt, dann verengt sich der Handlungsraum enorm. Ne? Also die Zukunftslosigkeit wird massiv. Und Flucht ist eben eine der letzten verbliebenen Handlungen, die da noch offen stehen, die man tun kann. Und natürlich ist es eine Art Misstrauenserklärung an den Staat, wenn Menschen fliehen. Einerseits natürlich, weil es aufzeigt, dass der Staat nicht in der Lage ist, seine Bürger und Bürgerinnen zu schützen oder ihnen ein gutes Leben zu ermöglichen. Andererseits aber auch, weil ja häufig auch verfolgte Minderheiten fliehen, oppositionelle Bewegungen fliehen und die natürlich für einen anderen Staat einstehen, für ein anderes politisches und soziales Modell. Dann fliehen die in Drittstaaten und das wiederum stellt den Staat selber unter Kritik durch diese Drittstaaten, die das vielleicht als Auslöser nehmen, um dann zu intervenieren in den anderen Staaten. Also da kommt es zu einigen Verunsicherungen in den Staaten der Herkunft. Und gleichzeitig fordern Fluchtbewegungen natürlich auch die Staaten, die Ankunftsgesellschaften und Ankunftsstaaten heraus. Also das haben wir ja ganz intensiv gesehen im Jahr 2012, welche massiven Verunsicherungen und politischen Streits diese Fluchtbewegungen ausgelöst haben und auch wie viele Themen dann auf den Tisch kamen, die so geschlummert haben, also auch in der deutschen Gesellschaft beispielsweise. Ne? Die ganze Frage nach Rassismus, nach Kolonialismus und den immer noch kolonialen Strukturen teilweise, die herrschen. Und all das kam auf den Tisch und wurde dadurch verhandelbar.
Wir müssen über Humanitarismus sprechen. Sie schreiben, dass viele Gesellschaften humanitär reagieren, also mit Hilfsangeboten für Flüchtlinge, dass das aber auch eine Methode ist, um Hierarchien zu zementieren. Das wird vielen Leuten nicht schmecken, wenn sie das lesen.
Ja, das kann ich gut verstehen, dass es provokant ist. Die Idee dahinter ist eben folgende, zu sagen, ich glaube, was wir brauchen, ist eine Form von transnationaler Solidarität, die über den Humanitarismus hinausgeht. Humanitarismus möchte ich nicht per se angreifen. Ich denke, das ist eine wertvolle und wichtige Sache und er ist ja gerade unter Attacke von den extremen Rechten, die das als Gutmenschentum oder so diffamieren. Der Humanitarismus ist ein guter Ausgangspunkt, aber Mitleid und Menschenrechte sind relativ schwache Bindungen. Ausgehend davon lässt sich wenig Verantwortung einfordern. Und ich glaube, was es braucht, ist eben eine Anerkennung der eigenen Verstricktheit in diese Konflikte, aus denen die Menschen fliehen und in die Verwüstungen, in die Zukunftslosigkeit, die überall auf der Erde herrscht, die eigene Verstricktheit anzuerkennen. Anzuerkennen, dass die Lebensweise, die wir hier führen, dass die Auswirkungen hat bis in den globalen Süden, ne? Also oder auf andere Länder. Und das gilt natürlich für politische, militärische Interventionen, die von Europa ausgehen, aber genauso auch auf ökonomische Abhängigkeiten und auch, ja, man kann sagen, imperiale Strukturen, die immer noch herrschen. Und ich glaube, das gilt es anzuerkennen und aufbauen darauf, wäre es vielleicht möglich, eine Solidarität zu finden mit den Bewegungen der Flüchtenden, die keine solchen starken Hierarchien festigt. Weil das Problem am Humanitarismus ist immer, man kommt als Retter oder als Retterin. Und dadurch ist es ganz schwer, einen gemeinsamen politischen Kampf aufzubauen oder gemeinsam politisch Veränderungen anzustoßen dann, weil die Hierarchien so groß sind. Ne? Die anderen erscheinen als das nackte Leben, als bloßes Humankapital, vielleicht könnte man sagen, was da angespült wird an den Grenzen und dann denkt, denkt man, jetzt muss man helfen. Stimmt, man muss helfen, aber dann gilt es eben noch in dem nächsten Schritt, die eigenen Privilegien zu reflektieren, zu verstehen, wie die Probleme dieser Flüchtenden verwoben sind mit unseren eigenen Problemen, unseren eigenen Fragen, um dann es eben zu schaffen, und so wäre das ideal, gemeinsame politische Kämpfe aufzubauen. Weil das hat mich nämlich so aufgeregt, als ich angefangen habe, mich intensiv mit der Sache zu beschäftigen, 2012, aber dann auch 2015, 16. Es gab diese riesige solidarische Welle 2015. Und dann wurde diese Welle gebrochen durch rechtsextreme Framings und durch Normalisierung rechtsextremer Diskurse. Sie erinnern sich vielleicht noch an die Diskurse um die Silvesternacht in Köln. Und was mich gestört hat, war, dass dieses gewaltige politische Potenzial einer der größten solidarischen Bewegungen, die es in Deutschland jemals gegeben hat, dass das einfach verpufft ist, weil keine politische Partei den Mumm hatte, sich hinter diese Bewegung zu stellen und diesen ganzen humanitären Anfang, der da gemacht wurde, dann zu politisieren.
Das sagt Johannes Siegmund, Autor von Wir Zukunftslosen. 60 Seiten sind in der Edition Konturen erschienen und kosten 12 Euro.